Beim heutigen IO Remote ist alles ganz anders. Wir haben nämlich keinen vortragenden Gast heute hier. Heute beschäftigen wir, also die IO, mit uns selbst quasi. Und zwar genauer mit der politischen Arbeit der IO. Sehr erfreulich ist, dass in der jüngsten Umfrage, die Ergebnisse könnt ihr noch gar nicht kennen, die sind noch nicht öffentlich, aber ich durfte schon mal hineingucken, die politische Interessensvertretungen von allen Leistungen, die die IO so hat, am besten bewertet wird. Das ist natürlich ein besonders schönes Lob für eine Arbeit, die im Löwenanteil tatsächlich so eher im Verborgenen stattfindet, also hinter den Kulissen passiert. Und weil das so ist, wollen wir heute gerne über diese politische Arbeit sprechen. Was damit eigentlich gemeint ist, warum sie nötig ist, was dabei konkret getan wird, wie das alles praktisch aussieht und was wir damit erreichen wollen natürlich. Uns haben vorab wie immer eine Menge Fragen erreicht. Die stehen auf unserem Zettel, aber wir sind heute eine sehr kleine Runde. Seid bitte so frei und meldet euch einfach per Handzeichen oder im Chat, wenn ihr eine Frage zwischendrin habt. Sehr gerne lasst uns hier wirklich in den Dialog gehen. Rede und Antwort stehen uns heute unsere politischen Beiräte. Ich begrüße den Axel, den habe ich noch gar nicht gesehen, ist der da. Den Matthias Bender, der mit mir hier auch co-moderiert. Die Anna-Karina Birkenstock, Nils Eckhardt, Norbert Eckdorf, Jens Nielsen und Juliane Wenzel. Bevor wir aber jetzt einsteigen mit diesem Thema und was auch letztlich der Anlass ist, warum wir das überhaupt aufs Tapet gehoben haben, ihr, die ihr heute hier seid, seid die allerersten, die heute exklusiv unseren neuesten Erklärfilm Politische Arbeit der IO zu sehen bekommen. Wir feiern jetzt Premiere. Ich sortiere mal eben meine Technik und dann bitte ich euch um eure wohlwollende Aufmerksamkeit und gebe die Bühne frei. Ihr müsstet jetzt in dem Fenster das IO-Logo sehen und drück auf Play.
Wir, unsere Organisation, arbeiten mit anderen Kreativverbänden und kulturpolitischen Einrichtungen zusammen, um bessere Rahmenbedingungen für Illustrierende zu schaffen. Höhere Wertschätzung für die Leistung von BildautorInnen, angemessene Vergütung für Solo-Selbstständige, Schutz unserer Rechte, kurz UrheberInnen. Kennst du beispielsweise deine Rechte als UrheberIn? Kennen sie deine Auftraggebenden? Gesetze sind nicht in Stein gemeißelt und gesellschaftliche Entwicklungen erfordern ein ständiges Nachjustieren der Auslegung und Erweiterung von Gesetzestexten. Gut, wenn daran Personen mitgestalten, die über den konkreten Bedarf von IllustratorInnen im Bilde sind, oder? So setzen wir uns mit der Initiative Urheberrecht aktiv für die Interessen von UrheberInnen und ihren Ansprüchen gegenüber den Verwertenden ein. Über unseren Dachverband, den Deutschen Designtag, sind wir im Deutschen Kulturrat vertreten und agieren dort an der zentralen Schnittstelle zwischen Design, Politik und Wirtschaft. In der VG Bildkunst setzen wir uns für eine faire finanzielle Beteiligung an Vergütungsansprüchen aus der Bildverwertung ein. Und in der KSK für die Absicherung von IllustratorInnen als freiberufliche UnternehmerInnen. Im European Illustrators Forum vernetzen wir uns mit europäischen Partnerverbänden und vertreten unsere Interessen gemeinsam auf internationaler Ebene. Dabei sind wir keine bürokratische oder anonyme Institution, sondern ein quicklebendiger Interessenverband, gegründet von IllustratorInnen, die erkannt haben, dass wir als Einzelne nicht wahrgenommen werden. Zusammen jedoch haben wir durch Größe und Gemeinschaft eine starke Stimme. Und dir, mach lauter mit.
Yippie! Wir freuen uns tatsächlich sehr über diesen Film. Weil wir alle unsere Mikros aushaben, kann man jetzt hier leider nicht wirklich applaudieren. Aber der Film ist tatsächlich für uns alle da, die sich immer fragen, auch Neumitglieder und Menschen, die sich für die EU interessieren, warum, was die EU eigentlich tut, wenn man von politischer Arbeit, politischer Beteiligung und Engagement spricht. Ich würde jetzt ganz gerne einfach mal die erste Frage in die Runde stellen an meine Beiräte und wer von euch sich berufen fühlt, darf gerne antworten. Warum brauchen wir eigentlich politische Arbeit? Wir wollen doch am Ende nur zeichnen und vielleicht damit Geld verdienen. Wozu ist das eigentlich nötig?
Ich würde dann einfach mal anfangen, damit jemand anfängt.
Ich danke dir,
Hallo.
Juliane.
Genau, wer mich noch nicht kennt, mein Name steht ja auch im Bild, Juliane Wenzel. Wir brauchen das, also wir brauchen die politische Arbeit, damit genau du, lieber Jürgen, das machen kannst, was du gerne machen möchtest, nämlich in Ruhe zeichnen und damit auch Geld verdienen. Das heißt, wir brauchen einfach den Einfluss. Unsere Satzung steht ja ganz zu Anfang. Es geht darum, die Wertschätzung, aber eben auch die Bedeutung in wirtschaftlicher Hinsicht von Illustrationen zu stärken. Das ist ja eins der übergeordneten Ziele des Verbandes. Das können wir nur schaffen, wenn wir gemeinsam mit anderen Verbänden und Individuen agieren und eben auch an Schnittstellen, wo wir bis in die Politik reinkommen. Also da, wo Gesetze gemacht werden, Proteste aufgesetzt werden und so weiter. Und das ist die politische Arbeit, die letztendlich so, das ist, was alles im Hintergrund passiert, während Jürgen vorne sitzt und in Ruhe zeichnet.
Danke, das hast du schön gesagt. Ich weiß nicht, wer es von euch mal gesagt hat, aber jemand hatte mir mal das auch so erklärt, was ich sehr anschaulich fand, ist, alle beruflich engagierten Menschen engagieren sich politisch, weil die Politik die Rahmenbedingungen vorgibt, anhand denen wir arbeiten. Und wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Das heißt, wenn wir uns nicht engagieren, tun es andere. Und wir können nicht davon ausgehen, dass alle Veränderungen, die in diesen Prozessen dann passieren, in unserem Sinne geschehen. Das heißt, manchmal geht es gar nicht mal darum, Dinge für uns zu erreichen, sondern vielleicht auch nur Dinge zu verhindern, die uns zum Schaden gereichen. Das fand ich ein sehr anschauliches Bild. Aber wie konkret muss man sich denn das eigentlich vorstellen, politische Arbeit? Das ist so ein schönes Wort, aber was heißt das genau? Was macht ihr eigentlich, wenn ihr politische Arbeit macht? Anna-Karina?
Ja, ich wollte noch mal eben zu dem Thema, warum man politische Arbeit macht. Also ich glaube, da wir Illustratoren sind, wissen wir um die Existenz von Illustratoren, haben Freunde, die Illustratoren sind und Illustratoren kennen. Und man macht sich einfach gar nicht klar, wie viele Berufsgruppen es gibt. Und das ist ja auch gar keine böse Absicht, dass die Politik dann mal den einen oder anderen vergisst. Deswegen ist es einfach so wichtig, dass man an den richtigen Stellen Menschen hat, die sagt, hört mal, wie geht's denn denen und denen? Und ich finde, das beste Beispiel war eigentlich immer zur Corona-Krise, wo es halt diese Kredite gab, die dann nur für Fixkosten waren und wo einfach den Politikern gar nicht klar war, dass es unglaublich viele Menschen, Solo-Selbstständige gibt, die halt von zu Hause aus in ihrem Dachkämmerlein zeichnen und keine Fixkosten haben, sondern einfach nur ihr Geld verdienen. Und in dem Moment, wo das halt klar wurde und wo auch wirklich aus dem Kulturrat auch mal über Solo-Selbstständige gesprochen wurden, gerade in der kulturellen Umgebung. Und es dann eben auch Künstlerstipendien gab, sieht man einfach ganz klar, wie wichtig es ist, an diesen Punkten zu sitzen. Und ich habe selber auch mit dem Olaf Zimmermann, der seit 30 Jahren Geschäftsführer ist des Deutschen Kulturrats, gesprochen und habe ihn mal gefragt, als ich mich vorgestellt habe, weil ich ganz neu war, Sie machen das jetzt so lange. Haben Sie echt das Gefühl, dass es irgendwas bringt? Also so ganz provokant. Und er hat gesagt, ja, manchmal gibt es einfach Dinge, die frustrieren, die kommen gar nicht voran. Aber gerade bei Corona, das hätte ihn unglaublich beeindruckt, wie wichtig das auch war, dass der Kulturrat mit der Politik direkt gesprochen hat und direkt gesagt hat, hier, das muss passieren, da müssen Gelder hin. Und ich finde, gerade zu Corona-Zeiten, da hat man es ja beeindruckend gesehen, wie schnell das ging, wie viele Programme es gab, um auch kleine Bühnen zum Beispiel zu unterstützen. Und das fand ich auch sehr spannend von so jemandem, der das einfach schon so ewig lange macht, zu hören. Ja, manchmal ist es wirklich unglaublich mühsam und wenig passiert. Und dann gibt es immer wieder Momente, wo man merkt, wow, da waren wir genau an der richtigen Stelle, da konnten wir uns einbringen und da konnten wir auch wirklich was für die Menschen vor Ort direkt und schnell bewegen.
Dank dir. Jens, du hast die Hand gehoben.
Jo, ich versuche mal deine beiden Fragen zusammenzubinden irgendwie. Denn jetzt zu deiner zweiten Frage, was wir da machen. Also ein Teil meines Jobs ist es, regelmäßig nach Berlin zu fahren und dort an Gremiensitzungen teilzunehmen. Letzte Woche war unter anderem die Mitgliederversammlung des Deutschen Kulturrates. Das sind ja, also um nochmal eine Zahl hier reinzuwerfen. Dort sind 280 Kulturverbände und Organisationen Mitglied. Und um die irgendwie das irgendwie im Griff zu behalten, hat der Deutsche Kulturrat nur 8, jetzt 9 Mitglieder. Und diese 8 beziehungsweise 9 Mitglieder, die treffen sich halt einmal im Jahr, um die politische Großwetterlage zu diskutieren. So, und kurzfristig angekündigt hatte sich Claudia Roth, die einen kurzen Einführungsvortrag gehalten hat, in dem sie dann mehrmals zu verstehen gegeben hat, wie toll sie Comics findet und dass sie ein großer Comic-Fan ist. Und dann kam irgendwann der Satz, naja, und dafür werde sie aber im politischen Berlin laufend angefeindet. Also gerade neulich hätte ihr irgendjemand wieder erzählt, die Comic-Förderung, die sie da betreibt, das sei ja Unkrautförderung. Also mit anderen Worten, um auf die erste Frage nochmal zu kommen, warum machen wir das? Wenn wir es nicht machen, heißt es nicht nur, dass niemand anders für uns einsteht, sondern die Gegenseite, also die ganzen bösen, sage ich jetzt mal, Kulturbanausen, die greifen sich die freien Flächen, die wir ihnen lassen. Das heißt, wenn da niemand da ist und sofort widerspricht und sagt, hört mal, was ist das denn für eine Argumentation? Das mit den Nazis und den Bücherverbrennungen ist auch lange vorbei. Was soll denn diese Unkrautargumentation jetzt hier an dieser Stelle? Dann machen sie es und irgendwann steht wieder im Raum. Einige von euch werden sich daran erinnern, als die IO vor 20 Jahren gegründet worden ist. Warum sind Illustratoren eigentlich in der KSK? Warum haben die Ansprüche? Das ist doch eigentlich keine Kunst und so weiter und so weiter. So, das heißt, da wir nicht einmal im Jahr eine Demo organisieren können, müssten wir dort, wo geredet wird über Kultur, vor Ort sein und gegebenenfalls mal mit der Faust auf den Tisch schlagen und sagen, so geht's aber nicht.
Danke dir. Ich fand es jetzt sehr anschaulich, Anna-Karina, das, was du auch gesagt hattest mit dem, dass wir eine unbekannte Größe sind. Ich meine, viele von uns kennen es vielleicht, wenn wir gefragt werden, was machst du beruflich? Und du sagst dann, ja, Illustratorin, oder? Dann gibt es große Augen und ach ja, was macht man denn da und so? Man ist durchaus ein Exot und zwar eigentlich fast überall und immer, wo man hinkommt. Es geht schon mit der Selbstständigkeit los, das ist in Deutschland nicht so krass üblich. Und dann so einen kreativen Beruf, das kennt fast niemand. Und tatsächlich, Corona war das beste Beispiel, wie du gesagt hattest. Auf politischer Ebene sind wir auch unbekannt. Keiner weiß, wie wir arbeiten. Und wenn wir es niemandem erzählen, dann bleibt es so. Juliane.
Ja, eigentlich nur dazu ergänzend, was wir konkret machen. Also was Jens ja auch schon gesagt hatte, wir sitzen in Berlin in bestimmten Gremien. Und für diese Gremien kann ich mittlerweile sagen, wir machen das jetzt schon über 10 Jahre. Dort ist Illustration nicht mehr unbekannt. Und das ist zum Beispiel, naja, aber das ist zum Beispiel dann sehr viel wert. Also es sind eben Orte, wo man sich nicht mehr unbedingt erklären muss, wo eben auch vollkommen klar ist, dass die Illustratorenorganisation eine gute Arbeit leistet. Das sind Stellen, wo wir unsere Anliegen bündeln können. Ich bin zum Beispiel im Fachausschuss Arbeit und Soziales. Das heißt, dort können wir mit anderen, auch mit großen Playern, teilweise wie Verdi oder so, gucken, ob es gemeinsame Schnittmengen gibt, ob es Sachen gibt, die man gemeinsam voranbringen kann. Also man kriegt die Interessen gebündelt und wir müssen uns da eben auch nicht mehr erklären oder aufstellen. Genauso in der Künstlersozialkasse, da sitze ich auch im Beirat. Ist keine Frage mehr, ob Illustration jetzt künstlerisch publizistisch sei oder nicht. Also keine generelle Frage. Natürlich im Einzelfall, das werden die einen oder anderen wissen, gibt es immer noch mal einen Diskussionsbedarf. Aber wir haben einfach uns in der kurzen Zeit, muss man sagen, die es die EU gibt, ein sehr, sehr gutes Standing erarbeitet. Und eigentlich ist das, was wir machen.
Du nimmst mir eine Frage vorweg, die ich mir aufnotiert hatte. Und zwar in dieser geschilderten Gremienarbeit, da sind wir ja nicht alleine, da sind ja viele andere Interessensverbände auch und Partnerverbände und so weiter und so fort. Und wie haben wir uns denn das vorzustellen? Du hattest jetzt gerade gesagt, dass wir da gut dastehen. Ist es eine enge Zusammenarbeit oder arbeitet jeder für sich? Oder wie läuft diese Gremienarbeit üblicherweise ab oder lässt sich das so nicht verallgemeinern?
Vielleicht kann ich auch das direkt aufgreifen, weil ich eigentlich auch noch mal was dazu sagen wollte.
Gerne, Nils, Dankeschön.
Das sozusagen fortführen, was die Juliane gesagt hat, im Sinne von, wir haben uns da ein Standing erarbeitet und man kann sich auf die EO verlassen. Das ist aber eben genau diese diese langwierige, sage ich mal, oder konstante Arbeit eben auch. Also wir haben jetzt eben diesen Beirat. Ich weiß gar nicht, ich bin da mittlerweile auch schon seit 4 Jahren. Das heißt, es gibt ihn auch schon länger. Ich weiß nicht, da können die anderen vielleicht noch mal ganz konkret sagen, wie lange es diese Institution Beirat überhaupt gibt. Die Leute, die dabei sind, haben ja vorher in der IO auch schon andere Tätigkeiten gehabt. Das heißt, die sind auf der politischen Bühne teilweise auch schon länger bekannt. Aber genau das ist es, dass man eben lange dabei ist, die Leute kennt. Und in den Gremien eben auch, da beantworte ich vielleicht deine Frage, zumindest für die VG Bildkunst, da ist das so, dass sich eben viel über Kontinuität ja, erschließt oder ergibt dann auch. Also mit einigen Verbänden ist die Zusammenarbeit manchmal ein bisschen ruckelig. Das liegt dann manchmal an den Themen, weil man vielleicht doch ein bisschen anders darüber denkt. Letztendlich geht es natürlich immer darum, irgendwie speziell bei der VG Bildkunst mehr Geld für die Kreativen irgendwie zu bekommen. Und wie das dann in der Binnenverteilung läuft, da kann es dann natürlich schon auch mal ruckeln. Aber im Großen und Ganzen zieht man da an einem Strang. Und was mir aufgefallen ist, jetzt gerade in den letzten Monaten, Jahren ist vielleicht ein bisschen zu lang. Also die anderen Verbände gucken ein bisschen neidvoll auf also auf diesen Beirat. Ja, weil das teilweise anders organisiert ist. Also da sind teilweise die Rechtsanwälte da, die den Verband vertreten, zumindest inhaltlich. Die haben bei der VG Bildkunst jetzt kein Stimmrecht, weil die eben Angestellte sind und eben nicht selbst kreativ, weil man muss ja Mitglied sein in der VG Bildkunst, um dann ein Stimmrecht zu haben. Und andere sind eben, was heißt eben nur, also so wie das früher bei uns war, da waren die Vorstände eben auch alles, haben alle irgendwie Sachen gemacht und das war dann einfach irgendwann ein bisschen viel. Und das auszulagern in einen extra Beirat hat einfach dazu beigetragen, glaube ich, das auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ich sag mal so, natürlich haben wir auch immer die Vorstandsarbeit immer so ein bisschen im Hinterkopf, was hat der Vorstand jetzt für Vorstellungen, wir müssen uns ja auch immer absprechen, was ist die Richtung, die der Vorstand vorgibt, wo wollen wir mit der IO hin? Aber diese Kontinuität, die wir im Beirat, sage ich mal, gewährleisten können, das ist halt schon eine Menge wert. Und ja, je mehr Leute dabei mitarbeiten, desto besser ist es natürlich. Also, um mal ein bisschen Werbung zu machen, um vielleicht auch mal ein paar neue Mitglieder wieder zu ziehen. Es kommen ja dann immer mal wieder welche dazu und es ist halt tatsächlich sehr interessant. Es ist manchmal auch anstrengend, natürlich, aber alles in allem muss ich sagen, wie gesagt, ich bin jetzt ja 4 Jahre wieder am Start, nachdem ich dann im Vorstand oder als Schriftführer gearbeitet habe lange. Das, ja, ich weiß auch nicht, es macht einfach irre Laune, dadurch, dass man auch immer die gleichen Leute sieht und dann immer merkt, wie man sie teilweise auch beeinflussen will ich jetzt nicht sagen, aber dadurch, dass man immer im Dialog ist, wie sich gemeinsam auch Positionen entwickeln und vielleicht verändern, weil sich eben Rahmenbedingungen verändern. Jetzt mit der KI, also zum Beispiel, da haben wir vor 2, 3 Jahren über sowas haben wir gar nicht geredet. Und mittlerweile ergeben sich da Synergien, wo man denkt so, ach, guck mal, die wollen ja im Grunde das Gleiche wie wir. Also das ist schon extrem interessant und spannend.
Danke dir, Jens, du hast die Hand gehoben.
Ja, nur noch eine kurze Ergänzung zu dem, was Nils gerade gesagt hat, dass die IO ihre politische Arbeit von Illustratorinnen und Illustratoren machen lässt, war bestimmt 10 Jahre lang ein Alleinstellungsmerkmal in dieser ganzen riesigen Kulturszene. Inzwischen gucken die Leute nicht nur und fragen nicht nur nach, wie denn das hier mit dem Beirat läuft, sondern es ist tatsächlich zu erkennen, dass auch in anderen Gewerken, also bei Musikverbänden oder Literaturverbänden oder sowas, ich sag mal so seit 3, 4 Jahren, also im Jahr bevor Corona gekommen ist, ist es losgegangen. Da habe ich die ersten Indizien gespürt, dass es immer mehr Urheberinnen und Urheber gibt, die nicht mehr ihren Geschäftsführern oder ihren Justiziarinnen oder so die politische Vertretung überlassen wollen, sondern die das selber machen. Und obwohl diese Verbände teilweise 20, 30 Jahre älter sind als die IO, fangen die sozusagen jetzt an, sich neu aufzustellen und dann also die gucken sich um, wo läuft denn das erfolgreich? Und die kommen dann zu uns. Wir sind also nicht mehr, was wir ja mindestens die ersten 10, 15 Jahre der Existenz der IO waren, der kleine Juniorverband, der irgendwie jetzt frisch dazugekommen ist, sondern wir haben tatsächlich inzwischen auch Erfahrung anzubieten, die von Leuten abgefragt wird, die Verbände repräsentieren, die zwar älter sind als die IO, aber die als Individuen eben jetzt erst relativ frisch auf dem Parkett erscheinen. Also den Beirat gibt es als Gruppe ungefähr 10 Jahre und formalisiert worden ist er, glaube ich, wann? Vor 7 Jahren, 8 Jahren oder so?
Ja, ich meine 2016, glaube ich, wäre das
Sieben
gewesen. Ich hätte
Jahre,
jetzt 2015 gesagt, aber na gut.
ja.
Ich kann
Ja,
aber
also
nachgucken, aber nicht jetzt.
wir haben uns ja eine Zeit lang getroffen, ohne dass es eine Verfassung oder sowas gegeben hat. Seit der genannten Jahreszahl ist der Beirat dann auch tatsächlich ein Organ der Illustratorenorganisation.
Danke dir, Juliane.
Ich wollte nur noch mal zu der Zusammenarbeit mit anderen Verbänden ergänzen. Hier ist jetzt schon sehr viel gesagt worden. Also, aber was ich glaube, das ist immer noch mal individuell ein bisschen unterschiedlich und auch je nachdem, in welchem politischen Gremium wir unterwegs sind. Und eine Initiative Urheberrecht sind zumindest alles Urheberverbände. Da kann man davon ausgehen, dass so eine grobe gemeinsame Zielrichtung, glaube ich, von Zeit zu Zeit oder ganz oft auch gegeben ist. Zum Beispiel im Deutschen Kulturrat ist es so, dass dort aus allen möglichen Bereichen und auch Urheber, aber auch die Gegenseite, also Auftraggeber zusammensitzen. So ähnlich ist es auch im Beirat der Künstlersozialkasse. Der Deutsche Kulturrat zielt auf Konsens mit seinen Gesprächen. Der Beirat der Künstlersozialkasse ist jetzt so weit gekommen, dass er sagt, Kompromiss würde doch auch ausreichen. Ich glaube, so ist es einfach in jedem Gremium noch mal ein bisschen unterschiedlich. Und natürlich haben wir Partnerverbände, mit denen wir enger zusammenarbeiten. Das sind oft Verbände, die auch im Deutschen Designtag vertreten sind. Beispielsweise der BDG, manchmal die AGD, oder auch der VDMD, der Verband der Modedesignerinnen oder der Verband der Industriedesigner und Designerinnen. Also es gibt sozusagen so ein paar gewachsene Partnerschaften, wo man im kontinuierlichen Austausch ist und es gibt bestimmte Dinge, wo man dann eher punktuell zusammenkommt. Und was mir in den letzten Jahren verstärkt aufgefallen ist, ist, dass wir bei größeren Veranstaltungen eben angefragt werden, ne? Also in bestimmten Bereichen kommt Verdi auf uns zu, ob wir nicht an irgendwas teilnehmen möchten. Oder kommt wird ein neues Studio aufgesetzt, die ich glaube, über das Wirtschaftsministerium und waren zwei, ach, und das Ministerium für Arbeit und Soziales initiiert wird, ist die EU einer der Verbände, die angefragt wurden, mit teilzunehmen bei den Erhebungen, wenn es darum geht, erstmal das Studiendesign jetzt aufzusetzen. Das sind so Entwicklungen, die ja, also wo ich glaube einfach, wir stehen gut da und wir haben jetzt einen Fuß in vielen Türen und jetzt müssen wir halt zusehen, dass wir ganz durch diese Türen gehen.
Ich höre daraus, dass die Gelegenheiten, Arbeit zu leisten oder sich einzubringen, nicht weniger werden. Ihr habt jetzt schon eine ganze Menge Namen genannt von Institutionen und Verbänden. Ich würde ganz gerne mal, ich habe hier einen Screenshot aus dem Film, den teile ich mal eben, dass wir den Überblick nicht verlieren. Ich habe schon gehört, Deutscher Kulturrat ist jetzt schon öfters gefallen, Designtag, Künstlersozialkasse ist schon oft gefallen und Bildkunst auch. Ist es hier korrekt dargestellt? Der Deutsche Kulturrat ist somit die höchste Instanz, in der wir mitspielen. Das ist korrekt, oder?
Ja.
Könnt ihr kurz ein Wort dazu sagen, warum, was ist das eigentlich für eine Institution und welche Rolle spielt die jetzt im politischen Deutschland? Also.
Also ich hatte ja eben schon gesagt, der Kulturrat hat eigentlich nur 8, jetzt 9 Mitglieder, weil der Fotorat ist letzte Woche aufgenommen worden. Zum ersten Mal, seit es den Kulturrat überhaupt gibt, ist ein neues Mitglied aufgenommen worden. Wir sind jetzt nicht mehr zu 8, sondern zu 9. Der Kulturrat hat also dementsprechend eigentlich relativ wenige Finanzmittel, was Mitgliedsbeiträge angeht. Er wird finanziert, es ist Projektförderung, überwiegend aus dem BKM, also aus dem Büro der Beauftragten für Kultur und Medien, im Augenblick eben Claudia Roth, vorher war es Monika Grütters. Das sind ungefähr 300.000 Euro, die zweckgebunden sind, und das Ziel ist Politikberatung. Das ist natürlich eine Blackbox, aber zum Beispiel, also es wird jetzt, ich glaube, im nächsten Monat wieder eine neue große Studie zur Geschlechtergerechtigkeit in den Künsten geben. Also Gender Pay Gap und so. Das macht Gabriele Schulz, die stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates. Und das ist tatsächlich die einzige Erhebung darüber, womit im gesamten Feld der Kultur in Deutschland Geld verdient wird, wo kein Geld verdient wird, wo Ausbeutung herrscht, wo es eben verschiedene Arten von Ungerechtigkeiten gibt und so weiter und so weiter. Diese Dinger sind telefonbuchdick, also 600 Seiten im A4-Überformat. Und damit wird gearbeitet. Diejenigen von euch, die regelmäßig Kultursendungen im Radio sich anhören oder sowas, die werden dann danach wieder ein Jahr lang hören, wie bei allen möglichen Fachdiskussionen, irgendjemand dann immer sagt, naja, also die Studie des Kulturrates hat doch ergeben. Also dafür gibt's Geld. Und
Du
ja,
hattest, also
ich bin.
vorhin kam ja zur Sprache, dass unsere Aufgabe ist, unseren Arbeitsalltag und unsere Nöte zu schildern, weil wir zwangsläufig Exoten sind, aufgrund unserer geringen Anzahl an Menschen, die wir so haben. Der Deutsche Kulturrat hört sich für mich jetzt so an, das ist quasi unser rotes Telefon, also direkt nach Berlin in einen Bereich der Regierung oder ein Ministerium, wenn man so will. Um dort Informationen beiderseitig, also hinzuspielen, rauszunehmen, gut zu tun oder in den Dialog zu gehen mit konkreten Entscheidern auf politischer Ebene.
Ja, also das Präsidium des Deutschen Kulturrates besteht ja auch aus lauter Ehrenamtlern. Also die werden aus dem Sprecherrat gewählt, in dem ich zum Beispiel Mitglied bin. Also wenn die IO sich das leisten könnte, könnte ich sagen, ich möchte auch mal Präsident werden. Dann hätte ich viel zu tun, könnte nicht mehr arbeiten und irgendjemand müsste das bezahlen. Mit anderen Worten, die Präsidenten des Kulturrates stammen in der Regel aus der Literaturkonferenz oder dem Musikrat oder so, weil die werden dann tatsächlich von ihren Heimatverbänden bezahlt, um diesen Job machen zu können. Und die beaufsichtigen den Geschäftsführer oder die Geschäftsführung. Ich habe Gabriele Schulz als Stellvertreterin jetzt schon erwähnt. Das Gesicht des Kulturrates ist Olaf Zimmermann. Also jeder von euch, der sich irgendwie für Kulturpolitik interessiert, wird den Mann schon gesehen oder gehört haben, weil der wird zu jeder Sache interviewt. Und es ist sozusagen unser Job, ihn mit den Informationen zu versorgen. Und der ruft ab und zu mal an und sagt, sag mal, wir haben hier irgendwas gehört, da läuft gerade was in dem und dem Feld. Was ist denn da aktuell gerade Stand der Dinge? Und dann bin ich froh, wenn ich vom Beirat oder unserer Geschäftsstelle oder unserem Vorstand vorher informiert worden bin, dass da gerade was im Busch ist. Und kann ihm dann sagen, okay, das sieht so und so und so aus. Und wenn er noch weitere Informationen braucht, gib mir noch eine halbe Stunde, dann weiß ich, wen ich anrufen muss. So, und wenn er diese Informationen kriegt, dann könnt ihr sicher sein, dass das dann auch, dass er das dann in irgendein Mikrofon reinspricht.
Und du hattest vorhin gesagt, wir sind eins von 9 Mitgliedern im Deutschen Kulturrat. Das ist der hier links neben dem Bubble angeordnete Deutsche Designtag, richtig?
Genau, das ist eins der neuen Mitglieder.
Und wir sind bei den Designern, weil wir nicht bei den Musikern sind. Die anderen sind Musiker, darstellende Künste. Was gibt es noch alles?
Soziokultur, kulturelle Bildung, Baukultur und Architektur. Und natürlich also Medienrat, ja, mit dem wir immer am meisten Zoff und Ärger haben. Da sind ARD und ZDF drin und die Freien vor allen Dingen, die es ja nicht schaffen, zu einem einzigen Thema sich irgendwie zu äußern, ohne dass die jeweils andere Seite dann immer sagt, aber wir auch. Okay, und was aber noch wichtig ist, natürlich der Kunstrat. Und ich war ja damals im Vorstand, als wir uns entschieden haben, wo wollen wir denn Mitglied werden, wenn wir in den Kulturrat rein wollen. Und im Kunstrat gibt es sehr viele Verbände, da sind die ganzen Galeristen und sowas drin. Und es gibt vor allen Dingen den BBK, der, einige von euch werden das wissen, 16 Landesverbände hat und jeder einzelne dieser Verbände ist größer als die IO. Also mit anderen Worten, da irgendwie eine Stimme zu kriegen, das hätte noch mal ein paar Jahre gedauert. Das war eine eiskalte, politisch kalkuli das war politisch kalkuliert. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen möglichst schnell auf der großen Bühne in Scheinwerferlicht. Dann nehmen wir halt den Designtag, der damals noch Designertag hieß und eine One-Man-Show war. Wir sind also sozusagen da rein, haben gesagt, wir wollen in die Gremien des Kulturrates und ein halbes Jahr später waren wir drin. Das wäre im Kunstrat so nicht gegangen.
Danke. Wenn ich jetzt auf dem Chart noch rumschaue, ich sehe unten den EEF, das European Illustrators Forum. Anna-Karina, das ist dein Zuhause in Anführungsstrichen. Was hat es damit auf sich?
Eigentlich schon bei Gründung der IO gab es Austausch mit anderen europäischen Ländern und eben die Idee, diesen Dachverband, den europäischen Dachverband zu gründen. Es gibt einige feste Mitglieder, also Schweden, Norwegen, Finnland, England, die schon auch sehr lange dabei sind und sehr etablierte Organisatoren haben. Dann gibt es manchmal ganz kleine Verbände, die wir dann irgendwie in Bologna treffen, wie irgendwie 5 Leute aus Irland, die gerne einen irischen Verband gründen wollen. Im Prinzip handeln wir da so auf mehreren Ebenen. Einerseits stehen wir den anderen Ländern zur Verfügung, die auch gerne nationale Organisationen gründen wollen. Zum Beispiel gibt es jetzt seit neuestem eine türkische Illustrators-Plattform. Und die hat sich unheimlich, also es ist meistens, muss man tatsächlich sagen, ein oder zwei engagierte Menschen, die das ins Leben rufen. Und die freuen sich dann natürlich total, wenn wir unser Wissen zur Verfügung stellen, wenn wir sagen, die und die Broschüre haben wir, so funktioniert das bei uns. Das ist sozusagen die Hilfe nach, ich nenne es mal so, nach unten zu anderen Ländern. Dann wollen wir aber natürlich auch gemeinsame Dinge auf die Beine stellen. Wir hatten jetzt am 14. September, das kommt auch demnächst, wird es online gestellt, die Aufzeichnung davon, ein künstliche Intelligenzforum, wo wir halt über die KI aufgeklärt haben, die rechtliche Situation in den European AI Act, wo wir da gerade stehen. Und das hat uns jetzt auch gezeigt, dass wir dringend auch irgendwie in die EU-Rechte Einfluss nehmen müssen, also dass wir jetzt auch Kontakt aufnehmen zu anderen Dachverbänden, kreativen Dachverbänden, um da handlungsfähig zu werden. Ich finde, beim AI Act, da haben wir auch mal ganz krass jetzt auch gesehen, wie schnell so Veränderungen auch passieren können, auch unsere, die auch unsere Jobs direkt und sofort betreffen. Oft ist es einfach auch ein guter Austausch zu gucken, was machen andere Länder. Wir haben zum Beispiel die Mental Health, also die mentale Gesundheitsbroschüre, die ihr alle letztes Jahr, vor 2 Jahren bekommen habt, ist eine Übersetzung der englischen Partnerorganisation. Das heißt, dadurch, dass wir einfach von den anderen lernen, was die machen, können wir eben auch Dinge mal übersetzen oder Dinge aufgreifen. Und im Moment, das wird demnächst rauskommen, wir haben eine europaweite Studie zu Diversity gestellt. Also da ging es eben um Männer, Frauen, divers und Menschen mit Einschränkungen und People of Color. Und die Ergebnisse dieser europaweiten Studie werden wir demnächst auch vorstellen. Wir versuchen uns einfach auszutauschen und selbst auch die Engländer, die ja eigentlich nicht mehr in der EU sind, freuen sich sehr darüber, dass sie über dem Kanal eben auch in Europa vernetzt sind und hoffen eigentlich auch teilweise, dass ihr Land dann auch EU-Richtlinien folgt, auch wenn es nicht mehr in der EU ist.
Danke dir. Finde ich schön, dass du die Mental Health Broschüre angesprochen hast, weil die ist für mich tatsächlich, das finde ich ein ganz tolles Beispiel, wie diese Interaktion und dieser Austausch, in dem liegt immer ein bisschen Aufwand, in dem liegt Arbeit, aber wir gewinnen daraus mehr, als wir, glaube ich, reinstecken, weil es so viele Synergieeffekte gibt. Und die Broschüre ist ein gutes Beispiel dafür. Die EU alleine hätte wahrscheinlich länger gebraucht oder mehr Aufwand reinstecken müssen, sich das selbst auszudenken. So konnten wir kulanterweise große Teile übernehmen, mussten es übersetzen. Wir haben es nur in ein neues Kleid gepackt und haben einen, finde ich, ein wichtiges Thema besetzt und zumindest einen kleinen, vielleicht hilfreichen Ratgeber an unsere Mitglieder geben können. Und das generiert sich direkt aus dieser Zusammenarbeit. Das ist einfach ein schönes Beispiel, wo da die Ergebnisse und wo der Gewinn liegt in diesen Aufwänden, die dabei entstehen. Jetzt sehe ich hier noch Künstlersozialkasse, Juliane, die hattest du vorher schon erwähnt. Du sitzt ja im Beirat der Künstlersozialkasse, richtig?
Das ist richtig. Aber
Kannst
wahrscheinlich
du.
soll ich nicht nur sagen, das ist richtig, sondern auch noch eine Frage beantworten.
Ein roter Faden, der sich auch durch die vielen Fragen zieht, die wir bekommen haben, ist immer so nach Ergebnissen oder so. Jetzt hat die EU, kann die EU Ergebnisse vorweisen, wenn es um die Künstlersozialkasse geht? Wie stellt sich das dar? Also, was machst du da, wenn du da sitzt
So,
in
also wir
diesem?
können ein ganz konkretes Ergebnis vorweisen. Das ist allerdings schon vor meiner Beiratszeit entstanden. Das ziehe ich auch immer gern heran als Beispiel. Das ist die Tatsache, dass mittlerweile ja auch Graphic Recorder und Graphic Recorderinnen in die Künstlersozialkasse aufgenommen werden. Das ist damals im Zusammenspiel gewesen aus unserer Geschäftsstelle und der glücklichen Fügung, dass ich damals schon im Fachausschuss für Arbeit und Soziales im Deutschen Kulturrat saß. Und der zuständige Mensch aus dem Bundesministerium, aus dem BMAS, sitzt auch in diesem Fachausschuss als Gast. Und das heißt, ich konnte ihn mir dort mal nehmen und ihn darauf hinweisen, es gibt hier ein Problem. Graphic Recorder kommen gerade nicht in die Künstlersozialkasse. Und zeitgleich hat unsere Geschäftsstelle mit den entsprechenden Personen in der KSK Kontakt aufgenommen. Und wir haben sie sozusagen freundlich in die Zange genommen, ihnen erklärt, was Graphic Recorder machen. Und dann war das alles kein Problem mehr. Das ist jetzt, sowas ist jetzt noch einfacher durch diese Position im Beirat. Also vielleicht noch kurz zur Erläuterung. Der Beirat soll eben die Künstlersozialkasse, vor allen Dingen aber auch ein bisschen die Politik beraten. Besteht aus vier Bereichen. Wort, bildende Kunst, darstellende Kunst und Musik, glaube ich. Und wir sind im Bereich bildende Kunst. Und wir treffen uns in diesem Beirat und diskutieren so recht allgemeine Themen wie den Haushalt der Künstlersozialkasse und diese unsägliche Künstlersozialabgabe, weil es da immer wieder Diskussionen über die Höhe gibt. Es ist aber ziemlich wichtig, dass die halt niedrig gehalten wird, um alles in einem ruhigen Fahrwasser zu halten. Aber in diesem Beirat haben sich eben jetzt mehrere AGs gebildet, seit ich drin bin, also seit 2, 2,5 Jahren. Unter anderem zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, wo es um künstlerische Tätigkeiten geht, weil die sich ja alle verschieben. Und eben die Frage ist, also bei uns war Graphic Recording so ein Beispiel, ne? Gibt es ein neues Tätigkeitsfeld? Ist das dann auch künstlerisch? Ist das publizistisch? Gehören die Personen, die dem nachgehen, in die Künstlersozialkasse? Und genau das wird jetzt in der AG diskutiert und wir erstellen dann eben Handreichungen, um den Sachbearbeiterinnen der Künstlersozialkasse das möglichst einfach zu machen, so Tätigkeiten einzuordnen, stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Und das Tolle ist, ich habe so eine Art rotes Telefon. Also wenn es wirklich mal brennt, kann ich eine Mail schreiben, innerhalb von 24 Stunden eine Antwort, und zwar nicht von irgendeiner Sachbearbeiterin, sondern von ganz oben in der Regel. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Also das sind sozusagen die konkreten Ergebnisse, sind nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir haben das und das für immer erreicht, aber wir haben jetzt einen sozusagen engen Draht und können tatsächlich da direkt mit den zuständigen Personen sprechen. Und wenn es mal irgendwie Probleme geben sollte, kann man wirklich auch mich informieren. Ich bin auch Mitglied im Widerspruchsausschuss. Das heißt, ich habe auch eine Option, dann, wenn mal ein Fall soweit ist, dass er ein Widerspruch ist, dort nochmal zu beraten oder einfach auch nochmal Stimmt, nachzufragen.
Da liegt eine, finde ich, eine ganz wichtige Information drin, was du gerade geschildert hast. Da habe ich auch tatsächlich, ich bin ja auch schon länger in der EU, aber ich eine Weile gebraucht, es zu verstehen, dass da immer ein Teil dieser ganzen Politik-Gesetzgebungsgeschichte auch immer ein People's Business ist. Jetzt die Kürzer Sozialkasse selbst, dort arbeiten keine Kreativen oder kaum und man hält sich ans Künstlersozialversicherungsgesetz. Aber da kommen wir wieder zum Punkt, wie soll jemand die Arbeit einschätzen, was irgendjemand tut, eine neue Berufsbezeichnung oder so, wenn man nicht vom Fach ist? Man kennt uns ja nicht. Das heißt, man braucht jemanden, der es einem erklärt, der Auskunft geben kann. Und das können nur wir, die rufen nicht bei Privatperson XY an. Da sind wir schon in der Bringschuld und vor allem auch in der Pflicht, eben eine Vertretung zu bilden, die allgemeingültig sprechen kann. Und als solches ist es eben total toll zu wissen, dass wir da Kanäle aufgebaut haben oder Leitungen existieren, wo ein direkter Austausch möglich ist, wo wir die Möglichkeit haben, diese Informationen weiterzugeben, die uns letztendlich zum Vorteil gereichen, dass wenn wir kundtun können, was wir tun und wie wir es tun. Im Chat habe ich gerade gelesen, GEMA. Die GEMA ist ein tolles Stichwort, aber nicht unsere Baustelle, aber die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft, in dem Fall für Musiker. Die für uns zuständige ist die VG Bildkunst. Die wurde heute auch schon ganz oft genannt. Da sitzen wir auch drin, richtig? Nils, Matthias,
So ist es.
ich habe euch
So
keine
ist
Frage gestellt, gar keine wirkliche.
ja, und das war auch ein hartes
Aber
Stück
der Nils
Arbeit.
hat es vorhin einmal kurz angesprochen. Da geht es tatsächlich ums Geld, oder? Also, Entschuldigung, das hatte ich jetzt gerade nicht verstanden.
Ich wollte gerade
Oh,
mal
meine
ganz.
Internetverbindung ist schlecht.
Hört er mich schlecht? Schlechten Ton erst?
Ich höre dich gut.
Nee, ich höre dich gut.
Sehr gut. Ja, ich wollte eigentlich ganz gerne mal kurz darauf eingehen, wie wir in die Bildkunst reingekommen sind, weil das war nämlich gar nicht so einfach und dass wir jetzt zu zweit, also Nils Eckert und ich im Verwaltungsrat der Bildkunst sitzen, das war ja nicht eine Selbstverständlichkeit. Am Anfang haben wir lang gebettelt, um da reinzukommen und haben immer wieder die Tür vor der Nase zugeschlagen bekommen, bis wir irgendwann so viel Mitglieder hatten als Verband, dass man uns einfach nicht mehr ignorieren konnte. Das ist einfach so. Dadurch, dass wir so ein mitgliederstarker Verband sind, haben wir natürlich in allen Gremien, wo wir drin sitzen, wo wir vertreten sind und wo wir unsere Illustratorinnen und Illustratorenkollegen vertreten, natürlich ein enorm starkes Standing, weil wir so ein mitgliederstarker Verband sind. Und dafür müssen wir uns und immer wieder bei unseren Mitgliedern natürlich auch bedanken, weil ihr den Verband so stark gemacht habt, dadurch, dass so viele bei uns einfach Mitglied sind. Und das speziell in der VG Bildkunst, dass ihr euch immer so fleißig eure Stimme übertragt. Weil diejenigen, die dann in eurem Sinne abstimmen, das sind halt Nils Eckhardt und ich in dem Verwaltungsrat. Und natürlich der Verwaltungsrat, um das ganz kurz mal zu erklären in der VG Bildkunst, da werden natürlich auch, da wird darüber entschieden, wie die Gelder halt verteilt werden, intern, wie die VG Bildkunst halt einnimmt, unter den einzelnen Berufsgruppen und teilweise auch spartengemäß. Das heißt, da können wir auch Einfluss nehmen und ja, das ist wichtig, das macht Spaß und auch da arbeiten wir mit Vertretern von anderen Berufsverbänden zusammen, mit Fotografen beispielsweise, mit Designern und das funktioniert auch immer recht gut. Wie gesagt, wenn es ums Geld geht, gibt es dann auch mal ein bisschen Gezänk, aber im Großen und Ganzen funktioniert die Zusammenarbeit recht gut und macht Spaß. Und der Verwaltungsrat, der ist das Kontrollgremium des Vorstands der Bildkunst. Also wir haben da immer so ein bisschen, wir sind in der Pflicht, ein Auge drauf zu haben, dass alles gut funktioniert. Und wenn es mal nicht gut funktioniert, dann sind wir zumindest informiert und wissen, warum es nicht gut läuft gerade. Und versuchen da auch neue Wege irgendwie aufzuzeigen, um das besser zu machen. Das ist jetzt, wie gesagt, das, was wir in der VG Bildkunst machen.
Super, Dankeschön.
Gerne.
Und jetzt habe ich hier als letzten Bubble, das sind tatsächlich nicht die einzigen Gremien, in denen die EU so aktiv ist, aber somit die wichtigsten. Aber dann steht hier ganz oben noch so ein bisschen außerhalb der anderen die Initiative Urheberrecht. Jens, da kannst du uns
Ja, da
drüber
bin ich
erzählen,
wieder
richtig?
gefragt. Also die Frage könnte ja sein, wenn wir im Kulturrat einen Sprecherratssitz haben und so weiter, also viel höher geht es ja gar nicht, warum noch irgendwas anderes? Das hat Jürgen vorhin schon mal angedeutet. Verlautbarungen des Kulturrates haben deswegen Gewicht, weil da stehen alle dahinter. Wirklich alle. Also wenn der Kulturrat sagt, etwas ist so und so und so und so, dann ist das die ganze Kulturszene, die das sagt. Und das wird euch allen klar sein, es gibt einen Haufen Fragen, über die keine Einigkeit zu erzielen ist. Also die Verwerter haben jahrelang ja versucht, über diese sogenannte unsägliche Content-Allianz das Urheberrecht zu ersetzen durch ein Copyright nach US-amerikanischem Vorbild. Also nach dem Motto, Urheberinnen und Urheber brauchen keine Rechte, nur die Verwerter brauchen Rechte. Das haben sie mehrmals versucht und irgendwann waren wir Urheberinnen und Urheber im Kulturrat so stark, dass wir, wann immer sie das versucht haben, sofort gesagt haben, wenn das hier noch eine Minute weitergeht, dann fordern wir die Enteignung aller Verwerter. Das findet ihr bestimmt genauso scheiße, wie wir das scheiße finden, was ihr gerade gesagt habt. Also hört auf, darüber weiterzureden. Damit ist das tot, damit kann sich der Kulturrat zu solchen Fragen nicht äußern. So, nun gibt es aber natürlich einen Haufen Fragen, die sehr wichtig für uns sind, gerade wenn es um das Urheberrecht oder um Vergütungsfragen und so weiter geht. Das bedeutet ganz klar, wir brauchen einen Zusammenschluss, der ähnlich groß ist und ähnlich wichtig ist wie der Deutsche Kulturrat, wo die Verwerter aber nicht dabei sind. Und das ist die Initiative Urheberrecht. Da haben sich halt Urheberrechtsverbände aus allen Sparten, also auch wieder Musik, darstellende Kunst, Design und so weiter, bildende Kunst, zusammengeschlossen, um gemeinsam Positionen zu formulieren, die der Kulturrat nicht formulieren kann. Und da das aber eine reine Interessensvertretung ist, ist die Initiative Urheberrecht halt nicht in der angenehmen Lage, in der der Deutsche Kulturrat ist. Es gibt kein Geld vom Staat. Also die Initiative Urheberrecht lebt von den Mitgliedsbeiträgen also von denen die IO einer ist, und von der ehrenamtlichen Arbeit derjenigen, die sich da einbringen.
Danke. Es ist übrigens nochmal so ganz allgemein betrachtet ein ziemlich großer roter Faden, dass wirklich überwiegende Gros all dieser Arbeit, all dieser Gremienarbeit ist ehrenamtlich aufgestellt. Es gibt andere Verbände, die haben bezahlte Kräfte. Wir hatten die von, wurden die Anwälte schon genannt, die ab und zu als Vertreter auftauchen. Aber in der Regel ist es mit einem großen Anteil mit einem großen Ehrenamtsanteil verbunden. Und daher natürlich, es unterliegt all diesen Regelungen, die dem Ehrenamt halt unterliegen. Viele Dinge gehen nicht ganz so schnell und manchmal sind Möglichkeiten eingeschränkter, als man sich's wünschen würde, weil schlicht das Geld fehlt. Ich habe eine Frage auf dem Zettel, was so aktuelle Gespräche, Themen, Verhandlungen sind und gerade, Jens, weil du die Initiative Urheberrecht uns vorgestellt hast. In Verbindung mit einer anderen Frage, KI ist natürlich so ein allumfassendes Thema, das eigentlich überall gerade eine Rolle spielt. Vor einer Woche hat die Initiative Urheberrecht ein Positionspapier verabschiedet, das ich als Leselektüre für die, die es interessiert, unbedingt empfehle. Ich finde es sehr großartig. Es bildet wirklich den aktuellen Stand ab an aller Kritik die um das Thema kreist. Und die Initiative Urheberrecht ist tatsächlich auch für uns so ein bisschen die, zumindest hier national, die höchste Instanz, was Urheberinteressen angeht. Und daher auch sehr qualifiziert, hier Position zu beziehen. Gibt es denn neben dem KI-Thema, das alles überstrahlt, noch andere aktuelle Themen, die auf euren Tischen liegen oder die durch in der Diskussion sind, die uns Illustratoren betreffen?
Bevor es zu einer Antwort auf die Frage kommt, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, also an alle, die es interessiert, die Website der Initiative Urheberrecht ist einfach www.urheber.info. Und wenn ihr da rauf geht, ganz oben rechts, Dienstag 19.09. Positionspapier zu generativer künstlicher Intelligenz, das ist die Presseerklärung. Wenn man da auf Weiterlesen klickt, kommt der Text. Und ihr könnt euch die Seite sowieso mal, wenn ihr sonst nichts zu tun habt, ein bisschen zu Gemüte führen.
Wie gesagt, unbedingte Leseempfehlung. Filme gibt es da auch, die kann man gucken. Also kleine Interviewfilmchen und so. Aber es ist tatsächlich ein tolles, das ist einfach eine großartige Initiative, die sehr in unserem Sinne arbeitet. Wir sind ein Urheberverband und das sind alles Verbündete, die sich hier zusammentun. Herr Juliane, du hast die Hand gehoben.
Ja, auf deine Frage hin, ob es denn sonst noch Themen gibt, die auf dem Tisch liegen. Also es gibt so bestimmte Dauerthemen, die aber gerade wieder sehr aktuell sind. Das eine ist tatsächlich sowas wie die Frage nach einer Zukunftsfähigkeit der Künstlersozialkasse, weil dort zunehmend eben gemerkt wird, dass Arbeit digital und global wird. Also sprich, wir verdienen über irgendwelche globalen Plattformen Geld, das wird gemeldet und die Künstlersozialkasse funktioniert ja so, dass das, was wir an Einkünften melden, praktisch gegenfinanziert wird in den Sozialversicherungen von unseren Auftraggebern und aus dem Bundeshaushalt. Und in dem Moment, wo unsere Auftraggeber aber irgendwie eine Plattform sonst wo ist, sind sozusagen diese Abgabeanteile dort nicht mehr einzuholen. Das heißt, die Abgaben verteilen sich dann anders auf die inländischen konkreten Verwerter und da fängt es langsam an, so eine Schieflage zu geben. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall gucken und da wird auch das Thema KI dann wieder eine Rolle spielen, aber auch eben sowas wie Plattformen und Globalisierung, wie man da jetzt Weichen stellen kann und zwar möglichst schnell, damit das ganze Konstrukt zukunftsfähig bleibt. Und das andere Thema, das auch durch den Kulturrat schon länger läuft und jetzt auch nochmal wieder neue Fahrt aufnimmt, ist die Frage nach Basishonoraren oder Mindestvergütungen, also was öffentliche Aufträge zumindest angeht. Das ist auch schon länger in der Diskussion und ist jetzt gerade wieder in der Diskussion und fällt eben auch zusammen mit diesen ganzen Studien zur wirtschaftlichen und sozialen Lage von Solo-Selbstständigen.
Danke dir. Ich erinnere mich an die Diskussion um die Basishonorare, die ja noch nicht abgeschlossen ist. Aber auch da wurden wir gefragt und da wird auch oftmals wieder deutlich, warum wir zum Beispiel wieder selbst innerhalb der Gruppe von Kulturschaffenden ein bisschen Exoten sind, weil die Basishonorare, zum Beispiel das aktuelle Modell, das Thema Nutzungsrechte gar nicht enthält, das aber für uns und unser Einkommen und unsere Kalkulation immanent wichtig ist. Da muss man dann diskutieren und abwägen, wie sehr beharrt man auf einen bestimmten Einfluss. Da gibt es oftmals Gesprächsbedarf und am Ende muss man sich irgendwie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner fügen oder einigen, wie man denn zum Ziel kommt. Jens?
Ja, da wollte ich noch kurz anknüpfen. Die Mitgliederversammlung des Kulturrates, von der schon die Rede war, Claudia Roth war, glaube ich, nur deswegen da, weil sie bekannt geben wollte, dass jetzt auch der Bund daran arbeitet, Basishonorare einzuführen. Also, um das nochmal kurz zu erklären, Kultur ist in diesem Land Ländersache. Das heißt, normalerweise musst du, wenn du irgendwas durchsetzen willst, in 16 Ländern Klinken putzen gehen und hoffen, dass du sie alle dazu kriegst, dass sie deine Idee gut finden. Und obendrauf gibt es auch noch den Bund, der ganz bestimmte Sachen da macht. Also es haben sich jetzt vier Bundesländer verpflichtet, Basishonorare einzuführen und der Bund ist jetzt Nummer fünf. Und das soll eine Leuchtturmfunktion haben, weil das Ziel ist, eben auch die 12 noch ausstehenden Bundesländer dazu zu kriegen, dass sie das einführen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Aufträge, die letztendlich von staatlichen Stellen, von Ämtern oder Ämtern untergeordneten Stellen vergeben werden, dass die einen bestimmten Mindeststandard erfüllen. Und dann kannst du sagen, hey, das ist ja irgendwie super, dass es dann hier keine Dumpinglöhne mehr gibt oder so. Aber die große Frage ist natürlich, das Ganze ist nicht mit einem Wachstum der jeweiligen Kulturetats verbunden. Also wenn dort tatsächlich mehr Geld ausbezahlt wird, wird dieses Geld an anderer Stelle wieder eingespart. Und das, was Jürgen eben gerade erwähnt hat, es kann sein, dass sie dann eben auch da wieder anfangen, mit Total Buyouts zu operieren, nach dem Motto, du kriegst jetzt mehr Geld, dafür wollen wir mehr Rechte. Und da müssen wir wieder gegenhalten. Also jedes Mal, wenn es eine schöne Nachricht gibt, wie es wird jetzt endlich flächendeckend an Basishonoraren gearbeitet, hast du sofort drei neue Aufgaben. Und das könnten wir als IO natürlich unmöglich alleine machen, aber wir sind nicht die Einzigen, die dieses Problem bemerkt haben. Da haben also auch sofort die Kolleginnen und Kollegen aus den Sektionen Musik und Soziokultur und kulturelle Bildung sofort gesagt, Moment, hier müssen wir jetzt mal drüber reden, was denn hier mit den ganzen Zusatzleistungen ist, die dann die auch schon nicht bezahlt worden sind. Wird das jetzt größer oder was passiert da jetzt genau? Also mit anderen Worten, es ist nicht so, dass Erfolge zu weniger Arbeit führen. Das habe ich mal irgendwann gehofft vor 20 Jahren, wenn wir irgendwann was erreichen, dass es dann weniger wird. Nein, es wird immer mehr.
Hast du schön geschildert, danke. Ich erinnere mich ja, die Medaille hat eben immer zwei Seiten oder manchmal sogar mehrere. Bei den Basishonoraren war auch in der Diskussion oder ist ja noch A der Name, wie nennt man das Kind überhaupt? Also Basis- oder Mindesthonorar. Und auch zum Beispiel muss man, das ist so ein typisches Beispiel für so eine politische Frage, die einzuführen, würde wahrscheinlich das Lohnniveau einiger heben können. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es ein Führersieg und weil es Basishonorar heißt, führt man damit einen Standard ein, der eigentlich schon zu niedrig ist. Es soll ja ein Basishonorar sein, das heißt, qualifiziertere oder kompliziertere oder andere Arbeit darf durchaus höher honoriert werden. Wird sie das dann noch, wenn sich alle und jede auf diesen Basishonorarsatz berufen und sagen, aber guckt mal hier, das habt ihr doch so beschlossen. Das sind so Fragen, die wird dann die Zeit, das wird die Zeit beantworten, in welcher Form sich das ausspielt. Aber tatsächlich gilt es eben bei jeder Frage abzuwägen.
Ja, das ist nochmal ein gutes Beispiel dafür, warum wir da noch arbeiten müssen. Wenn ein Basishonorar eingeführt wird, muss auch klar definiert sein, was denn die Basis ist. Also was alles nicht durch das Basishonorar abgegolten ist, was also zwingend noch oben drauf kommen muss.
Ja. Marina Ewald, du hast die Hand gehoben.
Ja, ich kann leider die Kamera nicht anmachen. Mein Internet ist so schlecht. Kann man mich
Aber wir
hören?
hören dich gut.
Ja.
Ah, super. Folgendes, wir hatten eine Diskussion schon beim Graphic Recorder Treffen, aber ich finde es toll, dass ihr das heute macht und es ist für mich auch ein toller Einblick und Hut ab vor eurer Arbeit. Also wirklich vielen Dank nochmal an der Stelle. Und zwar, ich habe eine ganz blöde Frage. Ich weiß nicht, ob ihr die, vielleicht ist sie so dumm, dass ihr die gar nicht beantworten möchtet oder so. Hast du mich noch?
Ja, wir hören dich. Ich habe nur gerade die Bildschirmfreigabe
Ah,
ge beendet. Wir hören
okay.
dich gut und
Ja.
das wissen wir doch. Blöde Fragen gibt es eigentlich nicht, oder?
Ah, doch. Oh,
Aber jetzt
pass
hau
mal
mal
auf.
raus.
Achtung. Jetzt meine Frage ist, warum kann die Industrie- und Handelskammer oder die Handwerkskammer ihre Jobs, die sie bringt oder umgestaltet, in Tätigkeitsbeschreibungen gesetzlich verankern und damit stellen und schafft es damit in die Stellenpläne, zum Beispiel in den öffentlichen Dienst. Aber so Leute wie Graphic Recorder, die es eigentlich total dringend bräuchte, in vielen sozialen Einrichtungen zum Beispiel, oder auch Illustratoren, die an vielen Stellen so, also die Basisarbeit eigentlich leisten. Warum kann die Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer sowas gesetzlich schaffen und Künstlerinnen und Künstler nicht? Ja, egal, ob die Kunst dann so frei ist, dass sie frei ist oder dass sie einen konkreten Zweck erfüllt. Also das verstehe ich, also das frage ich mich die ganze Zeit.
Ich nachfragen will, du sagst mit reinschaffen, zum Beispiel Honorarhöhen verbindlich regeln, also Leistungen versus Honorarhöhen, oder auf was beziehst du dich da?
Jetzt als Beispiel für meinen Job, den ich gelernt habe, der Mediengestalter, der damals drei Jobs abgelöst hat, was die Handwerkskammer dann festgelegt hat, die hat ja dann gesagt, es gibt keine Schriftsetzer mehr und so weiter und so fort. Das wurde ja zusammengefasst. Und dann kam der Mediengestalter. Und der hat eine Tätigkeitsbeschreibung. Und dann kann das Land Baden-Württemberg zum Beispiel sagen, ja, ich brauche Mediengestalter in der Uni oder XYZ. Und die haben den und den Job als Beispiel. Und heutzutage, jetzt vor allem nach Corona, merkt man ja an allen Enden, dass wir Organisationsentwicklung als Grundelement in vielen Bereichen brauchen, um konsequent mit dem Wandel umzugehen. Warum gibt es dann zum Beispiel keine Tätigkeitsbeschreibung für Visual Facilitator oder Graphic Recorder oder zum Beispiel auch ja, Illustratoren, die halt mit der Bildsprache einen integrativen Ansatz bedienen, zum Beispiel? Also.
Ich bin gespannt, was die anwesenden Beiräte dazu sagen. Aber ich dränge mich mal vor. Ist nicht ganz meine Baustelle, aber ich würde vermuten, das liegt darin, dass unsere Berufsbezeichnung nicht geschützt ist. Also Illustratorin zum Beispiel nicht und Visual Facilitator auch nicht und Graphic Recorderin. Und wir uns zuerst fragen können, ob wir das überhaupt wollen würden und was hinge denn da dran? Ich persönlich glaube, in kreativen Berufen ist es quasi fast unmöglich, die Bezeichnung zu schützen, weil daran müssten ja irgendwelche Leistungsprüfungen oder Kataloge hängen, die wiederum definieren, was jemand können muss, um diesen Titel tragen zu dürfen. Und das ist ja schon mal höchst schwierig. Was du gerade geschildert hast, ist ja das beste Beispiel. Es gibt eben Graphic Recorder, die tatsächlich stark auf der Consulting-Ebene arbeiten und stark Prozesse mitbegleiten und bearbeiten. Und es gibt sicherlich auch Graphic Recorderinnen, die sich aufs Dokumentieren beschränken. Und allein da hast du schon eine hohe Diskrepanz in dem tatsächlichen Output, der unter derselben Berufsbezeichnung läuft.
Genau,
Ich könnte mir vorstellen, dass
stimmt
das
nicht.
natürlich eine hohe Hürde ist. Wir sind ungeschützt. Jeder Mensch darf sich Illustratorin nennen. Jetzt sehe ich schon die Hand von Jens, der mich
Wir haben das
sicher.
dann, aber die anderen hingekriegt mit ihren Bezeichnungen. Aber ich bin
Genau.
jetzt mal gespannt.
Ich hatte diese
Jens?
Nachfrage von Marina antizipiert und deswegen die Hand gehoben, weil das ist alles richtig, was du gerade beschrieben hast, Jürgen. Aber die Anschlussfrage wäre dann natürlich, warum ist denn das so? Das kann man nicht präziser beschreiben, als es hat historische Gründe. Also viele von den geschützten Berufen gibt es ja teilweise seit Jahrhunderten. Das hat auch verschiedene Wandlungen gegeben, und das ist nicht gesagt, dass es auch in dem Feld, in dem wir unterwegs sind, nicht vielleicht in 50 Jahren geschützte Berufe gibt. Ne? Also vieles von dem, was wir hier jetzt beschrieben haben, was da diskutiert wird, hat ja damit zu tun, dass die Geldleute in diesem Land, die sich immer die Frage stellen, wo wird eigentlich die Wertschöpfung betrieben, wo kommt das Bruttosozialprodukt her, feststellen, nanu, hier gibt es immer höhere Zahlen im Bereich Design zum Beispiel. Was sind das eigentlich für Leute? Warum kennen wir die nicht? Warum sind die nicht gewerkschaftlich organisiert? Warum sind das keine Innungen? Was ist denn da los? Also mit anderen Worten, es war scheißegal, solange da nichts erwirtschaftet worden ist. Je erfolgreicher wir sind, desto deutlicher rücken wir ins Blickfeld der Politik, desto größer werden auch die Begehrlichkeiten, also was Steuern und alles Mögliche angeht. Und dann sind plötzlich Leute da und fangen an, sich darüber Gedanken zu machen, kann man da nicht mal irgendwas schützen? Können wir nicht irgendwie Einfluss darauf nehmen, wie viele Leute diesen Beruf eigentlich ergreifen? Können wir uns nicht mal Gedanken über Qualitätskriterien machen? Und so weiter und so weiter. Und ich denke, wir sind mittendrin in einem Prozess. Und wie das weitergehen wird, keine Ahnung. Ich habe keine Glaskugel hier, in die ich gucken kann. KI wird auch in dieser Hinsicht eine ganze Menge verändern, weil ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass durch KI Jobs verschwinden. Im Gegenteil, ich denke, die Jobs werden mehr, aber das sind völlig andere Jobs als die, die wir bisher machen. Mit anderen Worten, wir werden es auch mit anderen Leuten zu tun kriegen, also auch in der EU, in diesem Verband. Damit müssen wir irgendwie umgehen. Und dementsprechend wird sich auch das Berufsbild wieder verändern. Und es kann sein, dass irgendwann mal tatsächlich zum Beispiel Verdi sagt, also diese ganzen Leute, die hier mit einer KI irgendwie als Dienstleister unterwegs sind, das sind keine freien Künstler, das geht eigentlich gar nicht. Die müssen Gewerkschaftsmitglieder werden und so weiter und so weiter. Also letztes Beispiel noch, bis vor 2 Jahren durften wir ja noch nicht mal über Honorare, über Vergütungen reden, weil wir sofort Ärger gekriegt hätten nach dem Motto, das sind Absprachen, die durch das Kartellrecht verboten sind. Dann hat Brüssel entschieden, dass das Blödsinn ist, weil wir eigentlich nicht vergleichbar sind mit Leuten, die ein mittelständisches Unternehmen führen, also 500 Angestellte haben, sondern eher mit Taxifahrern. Und bei Taxifahrern ist das ja möglich, dass die Kilometertarife und sowas haben und das absprechen. Im Gegenteil, es ist nicht nur möglich, sondern es ist sogar verpflichtend, damit es keine Spirale nach unten gibt. Und seitdem dürfen wir darüber reden. Und wir haben in der EU ja jetzt schon seit ein paar Jahren dieses Honorarwerk. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich das in der Initiative Urheberrecht vorgestellt habe, da haben die Justiziare aus den anderen Verbänden gesagt, boah, hohes Risiko und pass mal auf, dass ihr hier nicht eine Klage, irgendwie eine Kartellklage an den Start bringt. Und ich höre jetzt, dass sie seit einem halben Jahr alle dabei sind, Honorarwerke zu erarbeiten, weil jetzt juristisch klar ist, sie dürfen das und sie können dafür nicht mehr verklagt werden.
Danke,
Julian.
Juliane, du hattest die Hand gehoben.
Danke. Ja, ich wollte nur noch kurz ein Spiel weiter, also eine Spekulation hinzufügen. Eins der Probleme, das wir haben, ist, dass Illustrationen bei den Klassifikationen der Agentur für Arbeit nicht wirklich dabei ist. Das heißt, wenn man versucht, da irgendwo Illustrationen anzukreuzen als seinen eigenen Beruf, dann kann man, glaube ich, wissenschaftlicher Illustrator, Schnellzeichner und Karikaturenzeichner ankreuzen. Ich glaube, das sind so ungefähr die Auswahlmöglichkeiten. Es gibt aber Illustration nicht. Es besteht eben immer nur alle, ich weiß nicht wie viele Jahre, die Möglichkeit, da eventuell was dran zu ändern. Das ist jetzt, glaube ich, in 10 Jahren oder 8 Jahren oder so wieder so weit. Das heißt, wir sollten langsam Anlauf nehmen, um mal zu gucken, ob das zielführend überhaupt sein kann, dort mit erfasst zu sein. Aber ich glaube, das ist tatsächlich zum Beispiel einer dieser Punkte, warum dann vielleicht bestimmte Berufe oder auch Beschäftigung im Rahmen dieser Berufe bei solchen ja, Ausschreibungen, Zuschreibungen nicht unbedingt genannt werden. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja in der Regel die Möglichkeiten, wenn die Organisationen oder Hochschulen erkennen, dass sie bestimmtes Personal brauchen, Ausschreibungen so zu formulieren, dass auch Illustratoren und Illustratoren oder Graphic Recorder und Graphic Recorderinnen sich darauf bewerben können.
Danke dir. Ich würde noch gerne anfügen wollen, als ich in den Beruf gestartet bin, habe ich in einem Büro gearbeitet, das Grafik und Architektur gemacht hat. Und ich habe da sehr viele Architekten kennengelernt und habe tatsächlich festgestellt, Architekten sind ja verkammert und die arbeiten nach der Honorarordnung, der HOAI.
Gibt es nicht
Damals
mehr.
gibt es nicht mehr, damals gab es sie es noch. Und es gab so viele Architekten, denen ging es finanziell richtig schlecht. Also es gab natürlich die hohen, hochtrabenden Büros, aber das Gros an Architekten, die von der Uni und den Universitäten kamen, haben sich bis zu 10 Jahre in Praktikas durch diese Architekturbüros gehangelt, für Hungerlöhne arbeiten müssen, weil es in so ein großes Überangebot gab. Da hat die Verkammerung auch nichts geholfen, zumindest in diesem finanziellen Bereich. Das heißt, es liegt immer sehr nahe, dieser Ruf nach Kammer, der auch im Designbereich taucht, der alle 2 Jahre einmal ganz laut auf. Aber ich glaube, es ist nicht die Lösung letztlich. Ich gucke auf meinen Fragenzettel und zwar, ich habe da eine ganz tolle Frage, die hier gestellt wurde. Und zwar, was kann denn jede einzelne Illustratorin zum Gelingen beitragen von unseren politischen Vorhaben oder dem Erreichen unserer Ziele? Schöne Frage.
Kommt in den Beirat.
Zum Beispiel. Das ist übrigens kein All-In und man muss auch keine Verträge mit Blut unterschreiben. Anna-Karina.
Ja, also ich bin ja auch immer auf den Buchmessen und mache auch Portfolioberatung und frage dann natürlich auch Leute, ob sie in der IO sind oder nicht. Also wichtig wäre tatsächlich die Aufklärung. Also letztens war ich auf dem Graphic Recorder Gipfel und da ging es dann eben auch darum, dass einige sagten, na ja, aber ich fühle mich nicht als Illustrator, ich bin ja eher Coach. Und dann habe ich gesagt, na ja, das ist halt so, wie du dich fühlst, aber dann geh halt in die Coaching-Vereinigung, aber geh bitte, bitte, geh in eine Gewerkschaft. Es ist einfach so wichtig und viele Probleme, die man sich so ansieht, wenn man mal mit den Leuten spricht, sagen viele, ja, es liegt daran, dass wir nicht gut organisiert sind. Und deswegen, jeder Einzelne kann auf jeden Fall tun, dass er Kolleginnen und Kollegen sagt, bitte tretet ein. Und eben auch sagt, warum das eben wichtig ist. Also der Matthias hatte eben erklärt, es hing tatsächlich an der Anzahl unserer Mitglieder. Das ist nun mal so. Und nur wenn wir genügend sind, auch der Mitgliedsbeitrag hilft natürlich auch viele Dinge zu finanzieren, eben Fahrten nach Berlin oder so Sachen, dass wir einfach auch für euch da sein können. Je mehr Mitglieder wir sind, desto besser. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Leute wirklich auch politisch sich einbringen wollen im Beirat. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr uns sagt, was ihr denn braucht. Welche Probleme sind denn aufgetreten? Also ganz klar, also was ja super funktioniert mittlerweile, ist sozusagen die Mitglieder-Watch, was ungerechte Wettbewerbsbedingungen angeht. Sofort, wenn da was auffällt, landet das in der Geschäftsstelle. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Themen. Wir sind im Beirat halt nicht so viele, dass wir alles immer sehen können. Aber wenn ihr uns sagt, ey, ich war jetzt da und da oder ich wollte mich arbeitslos melden oder was auch immer es ist, oder ihr hört von Kollegen, Kolleginnen, das ist mir widerfahren und ich finde es nicht fair, dann bitte sagt uns Bescheid. Dann gucken wir, was wir machen können oder werden erst auf Dinge aufmerksam. Ich bin zum Beispiel im Fachausschuss Bildung im Deutschen Kulturrat, weil mir das persönlich ein großes Anliegen ist. Ich bin aber ehrlich gesagt, habe so ein bisschen so einen Blindspot, was die Mitglieder angeht. Wie viele von euch sind überhaupt, machen Workshops, leben auch wirklich von Bildung, sind im Bildungssystem in irgendeiner Form? Und da sind wir darauf angewiesen, dass ihr uns sagt, wo eure Probleme liegen.
Danke dir an der Karina. Der Nils hat sich noch gemeldet.
Ja, ich wollte nur noch mal kurz das wiederholen, was Matthias schon gesagt hat bezüglich der HVG Bildkunst, weil das wirklich wichtig ist und weil das vielleicht auch nicht so präsent ist bei vielen Mitgliedern, dass das eben diese Stimmübertragung vor jeder, ich glaube, im Frühjahr gibt es eine vor der Berufsgruppenversammlung, die meistens im April stattfindet, und dann noch mal eine zum Sommer hin zur Mitgliederversammlung. Und immer schön die Stimme übertragen. Das kann man leider auch nicht automatisieren und das muss jedes Jahr neu passieren. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen nervig, obwohl die VG Bildkunst das ja immer sehr fleißig und gut organisiert durchführt, finde ich. Also man kriegt das ja wirklich dann immer zugeschickt und wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass man das machen soll. Und auch
Und
an
es geht
dieser
jetzt
Stelle kann
digital,
ich.
richtig? Das ist schon mal.
Das geht mittlerweile auch digital und ich glaube, das soll auch sukzessive. Das heißt, ich glaube, es wird sukzessive irgendwann ganz umgestellt werden. Beziehungsweise, nee, die Einladungen, glaube ich, müssen Sie schriftlich versenden. Nichtsdestotrotz, die Stimmübertragung ist einfach für uns total wichtig, weil ohne die Stimme, also da bringt es auch nichts, dass wir dann im Verwaltungsrat sitzen, wenn wir dann irgendwie eine Stimmkarte haben mit 10 Stimmen drauf, dann braucht es, also bringt es auch nichts. Also wir brauchen noch zwei Nullen dahinter. Vierstellig haben wir jetzt schon ein paar Mal erreicht und das wäre so unser langfristiges Ziel, immer über 1000 Stimmübertragungen zu kommen.
Danke dir. Jens?
Ja, noch eine weitere Antwort auf deine Frage, Jürgen. Was kann man einbringen? Was muss man einbringen? Das Wichtigste ist ein Bewusstsein dafür, dass das Zeit kostet. Also wir alle arbeiten mit Kunden oder die meisten von uns arbeiten mit Kunden. Wir sind es gewohnt, eine Deadline zu haben. Es gibt einen bestimmten Punkt, wo klar ist, hier liegt ein Ergebnis auf dem Tisch und das ist dann fertig und dann kann man sich um den nächsten Job kümmern. Das ist in diesem Feld nicht der Fall. Also wer meint, ich kann mich jetzt mal ein halbes Jahr lang irgendwie politisch aktiv, also hier irgendwie einmischen und was einbringen an Zeit und Kraft, das wird nicht reichen.
Da gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich, also das meiste Engagement der IO, das habt ihr ja schon super anschaulich auch dargelegt, ist einfach der Marathon. Das ist kein Sprint, das ist immer ein Marathon. Ich möchte es nochmal zusammenfassen, weil ich fand es eine tolle Frage und ich fand eure Antworten jetzt auch ganz großartig. Jetzt mal, die meisten von euch, ich habe es nicht ganz im Kopf, die jetzt hier heute zu Gast sind, ihr habt schon mal den ersten Schritt vollkommen richtig gemacht. Ihr seid in einem Berufsverband. Das ist ein klares Statement, ein selbstbewusstes Bekenntnis zu eurem Beruf. Ihr gebt euch nicht nur damit selbst dieses Selbstverständnis, was ihr damit auch noch tut, über den Beitrag zum Beispiel, ist uns überhaupt diese Arbeit zu ermöglichen. Ich meine, wir haben es vorhin schon gesagt, es ist ein Ehrenamt. Nichtsdestotrotz, es müssen Zugtickets gekauft werden und Hotelzimmer bezahlt werden und Mitgliedsbeiträge in den Organisationen. All das kostet Geld. Und je mehr Chancen, je mehr Möglichkeiten wir kriegen, desto mehr Geld wird das kosten. Wir brauchen juristische Beratung. Unsere Anwälte arbeiten leider nicht ehrenamtlich für uns. Die kriegen Honorare. All das ermöglicht ihr mit eurem Beitrag. Zudem die Möglichkeiten, die ihr habt, das habt ihr schon gesagt, Nils hat angesprochen, die Stimmübertragung für TVG Bildkunst ist eine direkte Teilhabe. Was total großartig ist und was super funktioniert, und da kann ich euch nochmal ein ganz großes Lob aussprechen. Wir machen ja immer wieder Umfragen. Eure Beteiligung ist wirklich großartig. Auch im Vergleich zu anderen Verbänden und so. Ihr seid einfach eine wirklich tolle Community. Und Karina hat es angesprochen mit den Wettbewerben, die wir Infos kriegen. Diese Infos sind für uns Gold wert. Das ist die Grundlage, auf denen wir arbeiten, weil wir erkennen müssen, wie ist die Lage, wo sind Probleme. Und dazu brauchen wir die Infos und dank euch kriegen wir die in einer wirklich großartigen Tiefe und auch Aussagekraft. Und darüber hinaus, tatsächlich kann man sich einbringen. Es ist manchmal immer nicht ganz einfach, das richtige Projekt zu finden oder den richtigen Einstieg oder so, aber die Türen sind offen. Es gibt auch niederschwelligere Angebote. Man muss nicht immer gleich sich lebenslang verpflichten. Da gibt es Mittel und Wege. Und ein Weg zum Beispiel, ich habe es hier gerade im Chat gelesen, ist auch in eurem Umfeld, im kollegialen Umfeld, an Stammtischen und an sonst was, einfach für das Bewusstsein zu werben, das wir vertreten. Wir vertreten selbstbewusst einen Beruf, wir wollen ein Einkommen erwirtschaften, wir wollen unsere Rechte wahrnehmen. All das ist nicht ganz selbstverständlich. Wie gesagt, wir haben keinen geschützten Beruf. In der Ausbildung kommen solche Dinge oft zu kurz. Das ist unsere Aufgabe, uns gegenseitig zu bilden. Und das passiert tatsächlich im sozialen Miteinander, am Tisch, am Bürotisch, einfach im Miteinander. Juliane würde gern ergänzen.
Naja, gar nicht groß ergänzen. Ich würde halt tatsächlich nochmal sagen, wir sind, auch wenn es jetzt so klang, wie das ist ein sehr langer Weg und so weiter, wir sind wirklich, wir freuen uns über jeden oder jede, die Lust hat, sich mal mit uns nochmal genauer über die Beiratsarbeit auszutauschen und überlegt, vielleicht an irgendeiner Stelle mit einzusteigen, weil die Arbeit ist in den letzten knapp 10 Jahren, ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, den Beirat gibt es seit Mai 2015. In dieser Zeit ist die Arbeit halt tatsächlich nicht weniger geworden. Und um sie gut machen zu können, müssen wir nach und nach anfangen, sie auf weitere Schultern zu verteilen. Und ihr seht, mein Haupthaar ist grau geworden mittlerweile. Wir werden also auch alle immer älter. Und es ist natürlich gut, gerade wenn es solche Tätigkeiten sind, wo man eben nicht reingeht und sofort da ist, sondern vielleicht erstmal so ein Vierteljahr Vorlauf braucht, sich die Leute angucken muss in den Gremien, sich nochmal Infos holen muss, sag mal, wie ist denn der drauf? Was macht die denn so? Dass man eben versucht, jetzt in den nächsten Jahren so nach und nach wirklich den Beirat nochmal ein bisschen auszuweiten. Also gerne auch jüngere Kolleginnen und Kollegen, die nicht gemeinsam mit uns grau werden, sondern so ein bisschen nach uns. Das wäre schon sehr schön und würde uns freuen, weil es doch tatsächlich ist. Ich glaube, man muss immer gucken, ob das zu einem passt. Bestimmte Sachen sind einfacher. Also ich glaube, das, was Carina so schön gesagt hat, ne, also diese Infos einfach aus dem Illustratorenalltag an die Geschäftsstelle weiterzugeben, wo es hakt oder wo Erfolge zu verzeichnen sind, das ist total wichtig. Das kann, glaube ich, wirklich jeder und jede machen. Und bei der politischen Arbeit muss man einfach gucken, ob das zu einem passt. Und Da könnt ihr aber jeden von uns auch gerne einzeln ansprechen und wir können uns dann nochmal in Ruhe drüber unterhalten, was das bedeuten kann.
Dankeschön. Ich würde jetzt gern, bevor wir zum Schluss kommen, noch einmal, da wurden auch Fragen zugestellt zum Themenblock KI kommen. Und da gibt es zum Beispiel die Frage, wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge in Sachen KI, aber fair, dem Positionspapier? Und ich nehme jetzt mal raus, die Frage gleich selbst zu beantworten. Ihr wisst ja, wir haben schon vor einem Jahr haben wir in der IO eine KI-Taskforce gegründet. Also wir haben ein paar Leute, die es interessiert, zusammengesteckt. Und anfangs noch tatsächlich, um über diese Entwicklung zu lernen, was es damit auf sich hat, um selbst zu informieren, was passiert da in der Welt. Es ging ja, also Social Media ist ja explodiert. Seitdem lässt uns das Thema nicht mehr los. Darüber zu lernen und Positionen zu formulieren, das hatten wir geschafft mit der Arbeit am Positionspapier, auch im Zusammenarbeit wiederum mit anderen Verbänden, die jetzt in dem Fall gar nicht über diese bekannten Gremien, die wir euch heute schon vorgestellt haben, zusammenkamen, sondern einfach über andere Kanäle. Diese Sache geht selbstverständlich weiter. Wir sitzen immer noch regelmäßig zusammen. Wir überlegen uns nach Möglichkeiten, wie wir niederschwellige Tipps geben können. Das ist tatsächlich alles gar nicht so einfach, weil fast die ist ein bisschen frustrierend, der Prozess. Jede einzelne Frage, die man stellt, auf die man eine vermeintlich einfache Antwort sich erhofft, entpuppt sich als ziemlich kompliziert. Manche von euch haben vielleicht mitgekriegt, es ist nur ein Beispiel. Bei Facebook, also bei Meta, dem Konzern, kann man jetzt die Verwendung von KI-Daten, man kann in den Voreinstellungen sagen, dass man dieser Verwendung nicht zustimmt. Was daraus aber folgt, ist ein total abstruser, maschinell generierter Mailverkehr, der von vorne bis hinten keinen Sinn macht. Das ist nur ein Beispiel, dass man manche Prozesse wirken einfach und am Ende stellen sie sich als sehr kompliziert raus. Deswegen sind wir manchmal noch gehemmt, euch tatsächlich konkrete Tipps geben zu können, weil wir keine konkreten Antworten finden. Es geht aber weiter. Ich habe vorhin schon auf die Initiative Urheberrecht verwiesen. Das ist quasi die deutlich höhere Instanz, bei der wir tatsächlich auch mit beigetragen haben, neben anderen Verbänden und anderen Experten, die sich da kundgetan haben, die auch eine deutlich lautere Stimme vertreten oder haben, weil sich natürlich dort alle Urheberverbände bündeln. Hier liegt der Ball tatsächlich jetzt mit, auch beim Gesetzgeber. Es ist spannend, was passieren wird. Ihr kriegt sicherlich auch mit. In den USA gibt es Gerichtsurteile. Es gibt neue Klagen. Das ganze Thema ist mit demselben Tempo unterwegs, mit dem es schon vor einem Jahr unterwegs war. Das ist das, was wir tatsächlich tun. Konkretes ist dabei nicht viel dabei. Ganz grundsätzlich hat sich aber eine Ansicht nicht geändert. Unsere erste Einschätzung ist, dass unser aller Berufsalltag davon sehr betroffen sein wird. Die Einschläge, wenn man sie so nennen will, kommen immer näher. Wir sehen erste Buchcover, wir sehen Magazine, die mit KI bebildert sind. Wir sehen Animationsfilme, die über KI entstanden sind oder mit zur Hilfenahme. Also wir hören Gerüchte halber von ganzen Verlagen, die sagen, sie schränken ihre Arbeit ein. Wir hören von Werbeagenturen, die ihre eigenen KI-Systeme bauen, um Dinge wie Storyboarding oder Ähnliches, zu automatisieren. Wir werden nicht drum rumkommen. Es wird uns betreffen. Und wir werden sehen müssen, wie wir damit umgehen. Das alles bleibt unser Thema und wir werden auch weiterhin daran arbeiten, Positionen zu entwickeln und idealerweise auch Handlungsempfehlungen geben zu können. Was wir tun können, was wir erwarten. Und wir werden vor allen Dingen nicht müde, hier heute geht es um Politik, aber wir müssen an den Gesetzgeber appellieren, dass unsere Rechte, die in vielen Fällen in dieser Entwicklung einfach nicht missbraucht werden, eingehalten werden. Das ist so der aktuelle Stand, über den ich euch berichten kann. Anna-Karina wollte noch was anfügen.
Ah, genau, ich wollte ein ganz konkretes Beispiel sagen. Wir waren im März, April auf der Bologna Children's Book Fair von European Illustrators Forum und hatten da ein Panel zum Thema KI. Und das war sehr spannend, gut besucht. Und unter anderem war halt da der Stefan Haug, Redakteur beim Börsenblatt vom Börsenverein und der Frank Kühne vom Carlsen Verlag. Und die beiden unterhielten sich dann sehr angeregt und ich habe mich dann dazugestellt und sie haben dann uns beglückwünscht zu diesem tollen Vortrag und der Frank Kühne war sehr, sehr begeistert und der Stefan Haug auch. Das führte dann zu dem, ich glaube, fünfseitigen Artikel über KI im Börsenblatt, wo wir auch nochmal interviewt wurden als Illustratorenorganisation. Der Deutsche Börsenverein ist ja der Verband der Verleger und Buchhandlungen, die sich eben darüber informierten. Und ich habe jetzt vor kurzem nochmal den Frank Kühne getroffen, der gesagt hat, das hätte ihn so beeindruckt. Er hat es gleich zum Chefthema im Verlag gemacht. Der Carlsen Verlag möchte jetzt, also es gibt neue Verträge, in denen halt ausgeschlossen wird, dass KI ausschließlich genutzt wird. Also als Tool, als Werkzeug darf es benutzt werden, aber es muss eben die Urheberrechte von Menschen sein. Und sie widersprechen auch in ihren E-Books und den gedruckten Büchern, dass diese so erstellten Illustrationen zum KI-Training benutzt werden. Ob das jetzt was bringt, weiß man jetzt gerade natürlich nicht, aber das war quasi die Folge davon, dass wir da diese Panel-Discussion hatten. Und ganz lustig fand ich, war vorgestern noch bei einem Stammtisch, als ich das erzählt habe, weil der Matthias Ries auch da war und dann sagte eine, die mit am Tisch saß, ach, du warst das. Und das war total schön, dass man auf einmal merkt, also eigentlich saß ich da bloß auf so einem Panel und es kann dann doch mal Wellen schlagen. Das sind natürlich total schöne Erfolgsgeschichten, wo man auch mal merkt, ach, es bringt was, es kommt an und Verleger treten dann auch mit einem in Kontakt, weil zum Beispiel eben der Carlsen Verlag ganz klar sagt, wir machen Bücher von Menschen für Menschen und uns ist das, also für uns ist ein Marketinginstrument, das auch zu sagen. Und ich bin gespannt, wie er jetzt, also er ist natürlich auch mit anderen Verlegern in Kontakt, wie das jetzt mit anderen Verlagen auch weitergehen wird.
Danke dir. Das Wort Erfolgsgeschichte würde ich gerne aufgreifen. Worüber ich mich persönlich wirklich freue, ist, wir hatten, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, war uns ziemlich klar, dass wir gerne gefragt werden, wenn es um diese Themen geht. Das war eine neue Technologie. Damals, es fing an mit bildgebender KI, da sind die Medien noch gar nicht so arg drauf eingesprungen. Die kamen erst später, als ChatGPT den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hatte. Es war uns wichtig, dass wir in dieser Debatte eine Stimme bekommen. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Also dadurch, dass wir sehr frühzeitig in dem Thema drin waren, dass wir uns sehr frühzeitig geäußert haben, haben wir es eben geschafft, dass wir von Dreisat, vom Spiegel, ZDF Wieso, Radio Berlin Brandenburg und ähnlichen Institutionen angefragt wurden. Das war früher nicht selbstverständlich. Man muss Das ist dann manchmal ein Selbstläufer, wenn man ein Thema besetzt und sich da ein bisschen hervortut als Experte, dann bekommt man die Möglichkeit, was sagen zu dürfen. Muss ich mal mein Telefon ausmachen. Und das war ein kleines Teilziel unserer Bemühungen, dass unsere Stimme tatsächlich gehört wird. Und das ist uns in Teilen wirklich sehr gelungen. Das ist allerdings natürlich nur ein erster Schritt. Gehört werden ist das eine. Am Ende muss man auch noch was erreichen. Jens?
Ja, also nur um das nochmal nicht zu wiederholen, sondern nur nochmal klar zu machen. Ich hatte ja vorhin auf die Website der Initiative Urheberrecht verwiesen. Also das Papier, nach dem gefragt wurde, das federführend von der IO und ein paar anderen Verbänden an den Start gebracht worden ist. Das ist ein paar Wochen später ausgiebig zitiert worden in dem ersten Rechtsgutachten, das die Initiative Urheberrecht rausgegeben hat zu KI. Also nicht nur zitiert, sondern es gab dann auch einen Anhang nach dem Motto, das ist das, was die Urheberverbände dazu zu sagen haben. Und das war aufgeschlüsselt nach verschiedenen Gewerken und Sparten. Und der Bereich Bildgebung war am umfangreichsten. Das waren also Zitate aus unserem Papier. Und ja, es waren Zitate aus unserem Papier. Also mit anderen Worten, Das Ding hatte natürlich nochmal eine ganz andere Verbreitung als unser eigenes Papier. Es ist aber direkt darauf verwiesen worden. Das hat auch nochmal richtig Eindruck gemacht. So nach dem Motto, okay, das sind nicht nur ein paar Zeichner, die irgendwie erzählen und eine politische Position da irgendwie haben, sondern die können das auch noch schriftlich formulieren. Und zwar so, dass man damit arbeiten kann. Also man jetzt die Juristen, die ja eigentlich jetzt daran arbeiten, an diesen Leitplanken, an diesen sogenannten. Das wollte ich nur noch mal klarstellen, weil es ist nicht dieser Text, von dem eben die Rede war. Also wenn ihr tatsächlich auf die Seite der Initiative Urheberrecht geht, dann müsst ihr noch ein bisschen runterscrollen. Da gibt es halt noch ein anderes KI-Papier. Das ist dann das große Gutachten. Das ist, glaube ich, ein 36-seitiger Text, wo eben am Ende dieser Anhang dran ist, wo dann eben mehrfach auf die IO verwiesen wird. Und gleichzeitig die Tatsache, dass es dieses Papier gegeben hat, das hat dann dazu geführt, dass ich im Fachausschuss Urheberrecht des Kulturrates gebeten worden bin, als einer von sechs Berichterstattern, denn doch dort einen kurzen Überblick darüber zu geben, welche Schwierigkeiten, aber auch welche Chancen mit KI im Feld der Bildgestaltung erwartet werden. Und habe ich auch einfach nur gedacht, ich fasse zusammen, was ich hier weiß. Es ist nicht viel, aber vor mir war die Justiziarin des Börsenvereins dran. Und deren Vortrag lief darauf hinaus, ja, da passiert gerade irgendwas und wir wissen noch nicht, was das ist und unsere Mitglieder sagen uns auch nichts. Also da konnte ich dann einfach schon deutlich mehr sagen. Und auch sowas macht dann immer Wirkung, weil das macht die Verwertervertreter immer nervös, weil die das Gefühl haben, dass die Urheber irgendwie mehr wissen und besser aufgestellt sind und ja, mehr Ahnung haben und das auch noch verkaufen können. So.
Danke dir, Jens. Ich würde jetzt dann langsam, wenn es aus dem Publikum keine Fragen mehr gibt, gerne zum Schluss kommen. Zusammenfassend lässt sich, glaube ich, sagen, es zog sich jetzt wie so ein roter Faden, wir zusammen mit euch allen Mitgliedern, wir haben eine Stimme. Durch unseren Zusammenschluss haben wir die Möglichkeit, diese Stimme lauter zu machen. Und notwendig ist das Ganze, weil wir unsere Interessen tatsächlich vertreten müssen, und wir uns die Wege ebnen können, wie wir an Menschen kommen, die tatsächlich unsere Lebensrealität gestalten, also Gesetzgeber, Politik, Gesellschaft. Um dort mitsprechen zu können, brauchen wir diese Stimme. Ich bin sehr froh, dass wir euch Beiräte haben, die ja wirklich einen großartigen Job macht, wo wir ganz viel zu verdanken haben euch, dass die EU ein tolles Standing hat, dass wir offene Türen finden, dass wir einen Respekt genießen, einen ziemlich guten Ruf, was die konkrete politische Arbeit angeht. Manchmal ist das mühsames Schreiben, Formulieren, Nachfragen, Telefonieren. Das wird erledigt und es wird gut erledigt. Und wie schon angesprochen, es ist ein Marathon, da gibt es keine kurzfristigen Podiumssiege, wo man auf dem ersten Platz landet. Das ist ein stetes Graben. Ab und zu werden einem wieder kleine Haufen vor die Füße geworfen. Es hilft nichts, man gräbt eben einfach weiter. Und ich bin sehr froh, in so einem Team arbeiten zu können, wo ganz viele sehr bereit sind, so eine Schaufel in die Hand zu nehmen und nicht müde werden zu graben. Und euch, die ihr zugehört habt, bin ich auch dankbar. Schön, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir lassen es euch jetzt mal so langsam rauströpfeln und so in 2 Minuten drücke ich auf den Knopf und beende diese Sitzung. Matthias, du könntest die Aufzeichnung dann auch abschalten. Dankeschön.